Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Peres heisst am Freitag Nachmittag mit unserer Sendung Buchzeichen am Mikrofon der Reto Scherer. Heute Nachmittag reden wir über ein Ehepaar. Und zwar ganz ein besonderes Ehepaar. Es geht um ein richtiges Power-Pärli. Es geht um den amerikanischen Präsidenten Barack Obama und seine Frau Michelle. Über das Ehepaar ist Anfangsjahr ein Buch rausgekommen, das viel zu reden gegeben hat. Jetzt kann man das Buch auch auf Deutsch lesen. «Die Obamas, ein öffentliches Leben» ist der Titel. Geschrieben hat die New York Times-Journalistin Jody Cantor. Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin aus der Literaturredaktion, Anita Richner. Was macht das Buch so besonders, dass wir es heute Nachmittag vorstellen?
Ja, es geht natürlich um Politik, aber es geht eben nicht darum, mit welchen Vorsätzen ist jetzt der Barack Obama angetreten, was hat er umgesetzt in den letzten 4 Jahren, was nicht, sondern es geht darum, was für einen Einfluss hat der Job als Präsident auf die Familie, auf die Ehe von Obamas und eben auch umgekehrt. Also welchen Einfluss hat die Ehe auf den Präsident? Und der private Aspekt, das macht es sehr attraktiv. Also das Buch, kann man sagen, geht eigentlich davon aus, dass Michelle Obama ganz eine wichtige Rolle spielt.
Und da kommt mir natürlich spontan in den Sinn, dass hinter jedem starken Mann eine starke Frau stehen muss. Was ist denn jetzt an dieser Michelle Obama so speziell?
Ja, ich glaube, sie ist darum so interessant, weil sie ganz eine eigenständige, selbstbewusste Frau ist. Sie ist genau gleich gut qualifiziert wie ein Mann. Also sie hat in Princeton und in Harvard studiert, also an den besten Universitäten im Land. Sie hat in einem Anwaltsbüro in Chicago gearbeitet. Und sie hat den Job aufgegeben, wo die Familie ins Weisse Haus gezogen ist. Also für Michelle Obama ist eigentlich die Präsidentschaft von ihrem Mann ein Verzicht. Vorübergehend, wenigstens muss man sagen, ein Verzicht auf ihre eigene Karriere.
Ich habe es am Anfang gesagt, das Buch hat New York Times Journalistin Jody Cantor geschrieben. Wieso gerade sie?
Ja, yeah, also Jody Cantor ist Washington-Korrespondentin für die New York Times. Das ist klar, ihr Interesse für Politik, das ist logisch. Und Jody Cantor ist auch eine, die sich einen Namen gemacht hat als gute Reporterin, weil sie ganz genau anschaut. Also Details sind ihr ganz wichtig, zum Beispiel, wie tut sich jemand bewegen oder was sagt jemand nicht in einem Gespräch. Auf jeden Fall hat sie den Barack und Michelle Obama vor 3 Jahren mal interviewt. Und irgendwann in dem Gespräch ist es dann um die Ehe gegangen von Obamas. Und dann hat sie gefragt, ja, wie denn das sei, also wie wir denn überhaupt eine gleichberechtigte Ehe können führen, wenn der eine Partner Präsident von Amerika ist. Und dann schreibt sie, sei etwas passiert. Sie hat nämlich gemerkt, es kommt nicht sofort eine Antwort auf diese Frage. Also es ist so, wie sie schreibt, es sei so ganz eine feine Spannung im Raum drin gewesen. Und die Spannung, die hat sie nicht mehr losgelassen. Und darum hat sie dann das Buch schreiben.
Aha, das klingt jetzt fast ein bisschen, dass es eben ganz ohne Konflikt nicht würde gehen. Offenbar, oder ist das einfach ein heikler Bereich?
Ja, also mich dünkt, das ist ganz ein grosses Thema, das da aufgegriffen wird von unserer Zeit. Nämlich die Frage, wie führt man eine Ehe, wo beide Partner gleich stark sind? Also wo sich beide wollen verwirklichen, sage ich jetzt so ein bisschen mit Anführungs- und Schlusszeichen, ist ein bisschen strapazierter Begriff, aber es ist ja irgendwie nicht mehr so wie früher, wo ganz klar war, wo die Frau ihren Platz hat. Viele Frauen begnügen sich heute eben nicht mehr damit, einfach die ergebene Ehefrau zu sein. Michelle Obama hat die gleich gute Ausbildung wie ihr Mann. Sie mischt sich ein, sie ist seine wichtigste Beraterin. Aber es ist auch klar, sie muss zugunsten von ihm zurückstehen. Nicht nur das, die Präsidentschaft von Barack Obama, die hat natürlich auch einen Einfluss aufs Leben von der ganzen Familie. Also das ist ja nicht immer angenehm, also dauernd ist man in der Öffentlichkeit, das ganze Land weiss, wo geht man in die Ferien, in welche Schule gehen die beiden Töchter. Also das Buch lotet so das ganze Spannungsfeld zwischen Politik und Privatleben aus.
Und das Buch heisst «Die Obamas, ein öffentliches Leben», Anita Richner. Sie haben es jetzt von dieser Wechselwirkung gehabt. Einerseits hat Politik einen Einfluss auf die Familie, auf die Ehe, aber die Ehe hat eben auch einen Einfluss auf die Entscheidungen vom Präsidenten. Wie zeigt das die Journalistin, die das Buch geschrieben hat, Jody Cantor?
Sie macht das eigentlich chronologisch. Also das Buch fängt an im Herbst 2008, wo Barack Obama mit seiner Familie ins Weisse Haus einzieht und es hört auf im letzten Sommer 2011. Sie beschreibt die ganzen politischen Auseinandersetzungen, die sind sehr hart zwischen Demokraten und Republikanern. Eigentlich hat ja der Barack Obama sich vorgenommen, parteiübergreifende Kompromisse zu schliessen bei ganz vielen grossen Problemen. Also Stichwort Gesundheitsreform ist eins davon. Und das zeigt sich dann, dass das ganz schwierig ist. Und wir erfahren, dass Ehepaar Obama sehr viel über Politik diskutiert, was man müsste machen. Also ganz wichtig ist beiden natürlich die Situation von der schwarzen Bevölkerung. Bei der Michelle Obama hat das wirklich zu tun auch mit ihrer eigenen Familiengeschichte, weil sie ist sehr bescheiden aufgewachsen. Und trotzdem, sie und ihre Brüder haben es geschafft, an die renommiertesten Universitäten vom Land zu kommen. Das ist wirklich eine Leistung. Und man liest, dass Ehepaar Obama gerade jetzt bei dem Thema Handlungsspielraum von der Politik, also was kann man wirklich konkret bewegen, dass sie sich da nicht einig sind. Also der Barack Obama ist einmal am Anfang von seiner Amtszeit offenbar wirklich optimistischer gewesen als seine Frau. Die Michelle Obama ist irgendwie wie nicht sicher, ob die Politik wirklich das Problem der normalen Leute lösen kann.
Also das wird absolut spannend, wie da spürt man jetzt so einen Konflikt, kommt das dann auch noch in anderen Bereichen führen, den Konflikt?
Ja, also ein anderes Thema ist natürlich der hohe Preis für die ganz grosse politische Karriere. Der Barack Obama muss ständig verfügbar sein, also er hat nie Zeit für die Familie. Und Michelle Obama macht sich natürlich auch grosse Sorgen, dass die Präsidentschaft von ihrem Mann einen schlechten Einfluss hat auf die beiden Töchter. Das Malia und Sascha heissen die sind 14 und 11. Wir können jetzt gerade mal einen Ausschnitt hören aus dem Buch, wo es genau um das Thema geht.
Michelle befürchtete, Malia und Sascha könnten zu sehr verwöhnt werden durch das privilegierte Leben im Weißen Haus, und sie versuchte, die ständigen Bemühungen der Mitarbeiter, ihnen alles recht zu machen, in Grenzen zu halten. Als die Obamas sich zum ersten Mal als Präsident und First Lady in Europa aufhielten, riefen sie zu Hause an, um ein wenig mit ihren Töchtern zu plaudern, doch die beiden spielten gerade draußen auf dem Rasen, und in der Telefonzentrale des Weißen Hauses konnte man sie nicht ausfindig machen. Das bekümmerte die Angestellten dort so sehr, dass sie den Obamas nach ihrer Rückkehr vorschlugen, den Kindern eigene Handys zu geben. Doch Michelle war strikt dagegen. Sie meinte, es sei noch zu früh dafür.
Ein Ausschnitt aus dem Buch «Die Obamas, ein öffentliches Leben», Anita Richner. Es ist klar, so ein Job ist eine wahnsinnige Herausforderung für eine Familie. Und gleich, auch wenn Michelle Obama Mühe hat mit diesen Begegenheiten, Sachen, die jetzt eben da sind, eben, sie findet es jetzt auch früh, zu früh für ein Nattel und so weiter, sie unterstützt in allem ihren Mann.
Ja, und das ist für mich auch das Spannende, was ich auch finde, ist hervorragend herausgeschafft in diesem Buch, die Ambivalenz von dieser Michelle Obama, also das Hin- und Hergerissen gewesen. Man merkt immer wieder, wie wichtig es ihr ist, dass ihr Mann jetzt Präsident ist. Das hat sie übrigens gerade letztens wieder in einem Fernsehinterview gesagt, dass der Präsident, ihr Mann, unbedingt noch einmal Präsident sein für 4 Jahre. Es gäbe noch so viel zu tun. Also es ist eine Mission, die man muss erfüllen. Es ist eine Mission, die auch ihr, der Michelle Obama, am Herz liegt. Und darum kann sie irgendwie wie gar nicht anders als eben den Mann unterstützen.
Und eben nimmt dann da dabei auch wirklich ganz klar Nachteil in Kauf.
Genau. Also man kann es vielleicht so zusammenfassen, beide wollen unbedingt etwas verändern, Stichwort eben Mission, aber sie sind sich nicht immer einig darüber, wie hoch der Preis für das Engagement darf sein.
Die Rolle von einer First Lady ist ja noch ganz speziell. Sie sollte da sein, aber gleich nicht allzu präsent. Die meisten engagieren sich zum Beispiel irgendwie im sozialen Bereich. Wie ist das bei der Michelle Obama?
Ja, also die First Lady ist natürlich auf ihre Art eingebunden in die Arbeit vom Mann. Also sie geht reden halten, sie geht Schulen besuchen. Und Michelle Obama ist am Anfang sehr unsicher gewesen, schreibt Jodie Kantor, also wie sie die Rolle eben will ausfüllen. Aber es ist gleich auch klar gewesen, Michelle Obama hat etwas machen wollen. Sie hat etwas bewirken. Sie hat auf keinen Fall einfach so reine Repräsentationspflichten übernehmen. Und zu dem Thema hat sie gerade letztes Mal in einem Fernsehinterview Folgendes gesagt.
I do feel personal pressure to do something. You know, I mean, the one thing I tell my staff all the time, I just don't get into symbolic achievements. I mean, the thing I say with my military family's work is that I don't want this just to be PR. I mean, I'm always asking people on the ground, do you feel what we're trying to do? And until they feel it in their own lives and in their own homes, we've got to keep working. We've got to keep figuring out how do we tap deeper so that we haven't just moved policy, but we've really moved lives.
Also man hört, es ist ihr ganz wichtig, dass die Leute eben spüren, also nicht einfach nur davon hören oder darüber lesen, was der Präsident jetzt machen will, sondern man muss nicht einfach nur das Gesetz verändern, sondern so lange dranbleiben, bis eben die Leute das in ihrem eigenen Leben irgendwie merken.
Jetzt haben wir eben über die Rolle von der First Lady geredet. Unterdessen hat man ja aber den Eindruck, nach fast 4 Jahren, die Michelle Obama hätte ihren Platz gefunden.
Ja, also ich denke, das kann man sagen. Sie engagiert sich stark für die Soldatenfamilie. Da hat sie ja vorhin in dem Ausschnitt gerade auch darüber geredet. Weil sie findet, dass Leute, die ihre Kinder für Amerika in den Krieg schicken, dass sie mehr Unterstützung verdient haben. Dann hat Michelle Obama noch ein anderes wichtiges Anliegen, und das ist der Kampf gegen das Übergewicht. da müssen wir wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen, das ist bekanntlich sehr ein grosses Problem in den USA. Jodie Kantor hat auch etwas zu dieser Rolle geschrieben. Hören wir doch mal, was sie im Buch sagt.
Die Rolle der First Lady ist und bleibt extrem schwierig. Sie bedeutet, dass man sich permanent auf dem Prüfstand befindet und mit großen Einschränkungen leben muss, dass man für unpopuläre Entscheidungen des Ehemannes attackiert wird, dass man Ratschläge im Verborgenen gibt und der eigene Einfluss selten gewürdigt wird. First Ladies, die wie Nancy Reagan und Hillary Clinton ihren Einfluss offen geltend machten, waren als Wichtigtuerinnen verschrien, die nicht durch Wahlen legitimiert sind und unverdient Macht ausüben. Hier liegt der große Widerspruch. Ein Präsident schafft den Sprung ins Weiße Haus nicht zuletzt dank seiner klugen, tüchtigen Ehefrau. Aber kaum dort angekommen, wird die Frau in den Ostflügel verbannt und zur bloßen Hilfskraft degradiert.
Es ist irgendwie wirklich noch eine schwierige Rolle da von der First Lady. Man kann es eigentlich fast niemandem recht machen.
Ja, und man ist wirklich unter ständiger Beobachtung. Also alles, was man macht, wird diskutiert, wie man die Wohnung renoviert, was für Partys das man gibt, ob man jetzt einen Mensch fürs Make-up und einen Coiffeur mitnimmt, wenn man auf eine Auslandreise geht. Also die ganze Welt schaut einem immer zu.
Und Stichwort Maske, Schminke und Coiffeur. Bei Michelle Obama hat ja das Aussehen immer wieder zu reden gegeben. Vor allem, was sie anhat, ist das auch ein Thema in dem Buch «Die Obamas».
Ja, klar, das ist ein Thema. Heikel ist ja vor allem gewesen, wenn Michelle Obama in einem Kleid eben neu mit auftreten ist, wo ein paar tausend Dollar gekostet hat. Also das hat man natürlich in Teil von der demokratischen Wählerbasis gar nicht gutiert. Einmal ist sie zum Beispiel in Designer-Turnschuhe, die über 500 Dollar gekostet haben, an einen Benefiz-Anlass gegangen für arme Leute. Also da denke ich, hat es wirklich ein bisschen am Fingerspitzengefühl gefehlt. Jodie Kantor analysiert den Mode-Fimmel, sage ich jetzt mal, von der Michelle Obama im Buch also.
Die Auswahl ihrer Garderobe wurde zu einem Vergnügen, zu einer Art Kompensation für die Opfer, die sie für sein Leben in der Politik bringen musste. Wenn ich schon dorthin muss, dann wenigstens in einem neuen Kleid, äußerte sie einmal Nachbarn gegenüber, bevor sie nach Washington flog, um ihren Mann zu einer Veranstaltung zu begleiten. Und als sie dann realisierte, welche Wirkung sie in eleganter Kleidung und professionell gestylt hatte, habe es kein Zurück mehr gegeben, beschreibt es eine Freundin. Mit ihrer Kleidung konnte Michelle Obama ausdrücken, was sie nie ausgesprochen hätte, dass eine Frau nicht blond und dünn sein muss, um wunderschön zu sein, und dass sie im Übrigen nicht der langweilige, altbackene oder selbstverleugnende Typ der Politikergattin war.
Aha, das ist aber eigentlich eine positive Seite, dass sie sich als Frau so sieht. Da kommt ja das Selbstbewusstsein wieder führen, wo wir vorher dann schon angesprochen haben.
Ja, und sicher auch das Bewusstsein, dass man es zu etwas gebracht hat. Also Michelle Obama ist, wie gesagt, bescheiden aufgewachsen. Sie hat sich ihre Karriere selber erarbeitet. Und ich denke, sie hat auch das Gefühl, dass sie sich tätige extravagante Sachen wirklich darf leisten. Man muss jetzt aber auch noch sagen, dass man dann im Weissen Haus so ein bisschen nach ein paar Wirbel in den Medien ist man dann schon ein bisschen sensibler geworden beim Auslesen von der Garderobe für die First Lady.
Gut, und man muss auch sagen, Frauen im Allgemeinen gehen ja gerne mal noch etwas posten, als Sachen, Kleider, wenn es einem vielleicht auch mal nicht so gut geht oder eben als Kompensation. Wie ja. Auch immer. Wie wohnen denn die Obamas eigentlich im Weissen Haus? Erfahrt man darüber auch etwas im Buch?
Ja, ich denke, vermutlich haben viele Leute ganz einen falschen Eindruck davon, weil die Familie vom Präsidenten, die wohnt eigentlich einfach in der oberen Etage von diesem historischen Gebäude. Und da muss man sich vorstellen, jeden Tag kommen da Hunderte von Touristen in das Weisse Haus und die Obamas haben keinen separaten Eingang. Also ihr Aufgang zum Wohntrakt, der ist einfach so ein bisschen mit Stellwänden verdeckt. Also es kann wirklich gut sein, dass die Familie Obama dort durchhuscht, während die Touristen irgendwie ahnungslos auf einer White-House-Tour sind. Natürlich muss man auch sagen, hat es überall ganz einen Haufen Sicherheitsleute.
Gut, das sind jetzt für mich schon sehr speziell. Das habe ich auch nicht gerade so gewusst. Da ist also Privatsphäre wirklich an einem sehr kleinen Ort.
Ja, also absolut eingeschränkt. Und das gilt für den ganzen Alltag. Also man kann als First Lady ja nicht einfach posten. Und die beiden Töchter, die muss man auch abschirmen. Also das ist eine ganz grosse Veränderung zum Leben, die Obamas in Chicago vorne geführt haben. Und dazu kommt, dass man ganz einen Haufen Personal hat, also wo alles organisiert. Die Obamas haben eigentlich selber keine Kontrolle, würde ich jetzt sagen, über ihren Alltag. Hören wir doch nochmal einen Ausschnitt aus dem Buch von Jodie Kantor.
Im Laufe von Jahrzehnten hatten die Hausangestellten, der Secret Service und das Militär die Regeln festgelegt, die das Leben des Präsidenten bestimmten. Wie viele Scharfschützen nötig waren, um die Sicherheit derjenigen zu garantieren, die sich auf dem Truman-Balkon entspannten. wie viele Agenten des Geheimdienstes die einzelnen Familienmitglieder begleiten mussten, wenn sie das Haus verließen. Sie bestimmten, wann die First Lady ein Plätzchen essen durfte, das ein Erstklässler für sie gebacken hatte, und wie viel Personal dem Präsidenten im Alltag zustand. Mindestens zwei Hausdiener, die sich um seine Garderobe kümmerten und seine Koffer packten, ein Navy Steward, der ihm das Essen servierte, ein Kellner und sechs Butler für die Präsidentenwohnung und zwei persönliche Diener für alles Weitere.
Boah, ein Präsident also, der sich zuhause um nichts muss kümmern, wo aber auch nichts mehr allein machen kann. Sogar, wir haben es gehört, ein Gutzli, wo man dort essen, werden vorher noch überprüft. Anita Richner, Anfangsjahr ist das Buch in Amerika rausgekommen unter dem Titel «The Obamas». Sie haben gesagt, es hätte einen Haufen zu reden gegeben. Wieso eigentlich?
Ja, es hat sogar wirklich einen ziemlichen Wirbel gegeben, weil Michelle Obama hat den Eindruck gehabt, sie sei in dem Buch von Jodi Kantor falsch dargestellt worden. Mhm. Sie ist dann in die Offensive und hat den Gail King, das ist eine sehr prominente schwarze Talkmasterin, der hat sie ein Interview gegeben und sie hat dort drin gesagt, sie fühle sich in dem Buch dargestellt als angry black woman, also als zornige schwarze Frau. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich empfinde das ein bisschen als einen Sturm im Wasserglas, weil natürlich spürt man in dem Buch von der Jodi Kantor, dass Michelle Obama eine starke Frau ist, die eine eigene Meinung hat, dass sie mit ihrem Mann sehr viel debattiert. Aber dass man sie jetzt als aggressive schwarze Frau würde zeigen, das finde ich absolut übertrieben. Ich denke, sie hätte da ein bisschen souveräner müssen reagieren. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, es ist eine überempfindliche Reaktion auch auf die Kritik an ihrem Mann. Weil sie hat so ein bisschen, das sagt sie auch selber, manchmal den Eindruck, dass die Leute eigentlich gar nicht merken, wie fest ihr Mann sich für das Land engagiert. Also ich würde sagen, es war einfach so eine gewisse Frustreaktion von der First Lady.
Ich würde auch eher sagen, man könnte sie zum Beispiel als heimliche Präsidentin von Amerika betiteln. Was kann man denn sagen zu der Form des Buches? Wie ist das geschrieben?
Der Schreibstil ist für mich ein grosses Plus von diesem Buch. Also Jodi Kantor ist natürlich ganz eine erfahrene Autorin von politischen Reportagen. Wie gesagt, sie arbeitet seit fast 10 Jahren bei der New York Times. Sie hat auch schon über Hillary Clinton oder über Barack Obama, seinen Herausforderer jetzt, über Mitt Romney, geschrieben. Und sie schreibt seit 5 Jahren immer wieder über das Obamas und sie hat auch für das Buch wirklich mit ganz vielen Leuten geredet, mit einem Haufen Freunden, mit einem Haufen Mitarbeitern, mit Ehemaligen und Aktuellen. Und Jodi Kantor ist jemand, der einfach ganz genau beobachtet und sie fängt auch jedes Kapitel sehr schwungvoll an mit einem szenischen Einstieg. Das finde ich sehr attraktiv. Und ich denke, ihr Interesse an dem ganzen Thema, das kommt auch aus ihrer eigenen Biografie. Sie ist 37, sie ist gut ausgebildet, sie ist berufstätig, sie hat eine Tochter. Und von dem her, denke ich, steht ihr natürlich die Figur von der Michelle Obama sicher nahe. Also kein Zufall, würde ich jetzt sagen, dass eine Frau wie sie überhaupt so einen Ansatz gewählt hat für so ein Buch.
Wer soll das Buch lesen?
Ich empfehle es allen Leuten, die sich dafür interessieren, wie Politik funktioniert. Und zwar wie so auf zwei Seiten. So auf der Vorderseite, sagen wir dem mal so. Also, wie schwierig ist es eben, so eine Gesundheitsreform durchzubringen? Wie kommt man da alle Leute an Bord? Über mit wem muss man Kompromiss machen? Über das erfahrt man viel. Aber man erfahrt eben auch viel über die andere Seite, über die Rückseite. Also, welche Auswirkungen hat so ein öffentliches Leben aufs Private? Gerade jetzt bei zwei Menschen, die gleich stark sind.
Merci vielmals für die Information, Anita. Richner am Handy in den letzten rund 20 Minuten über das Buch «Die Obamas – Ein öffentliches Leben» gerät geschrieben. Hat Jodi Kantor und rausgekommen ist es bei Drömer. Alle Angaben dazu finden Sie jetzt bei uns auch im Internet unter drs1.ch. Dort auf der Obama-Seite können Sie das Buch auch direkt bestellen. Und da kommt jetzt noch zum Abschluss von unserer Sendung das offizielle Obama-Lied.
Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long,
I'm coming, but I know a change gon' come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me, don't. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long. But I know a change gon' come. Oh, yes, it will.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.